Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Jüdische Holocaust-Überlebende, die sich für die Verbrechen der Nazis rächen wollen, darum geht es in dem deutsch-israelischen Filmplan A, der gerade in unseren Kinos zu sehen ist. Offenbar kommt dieses eher wenig bekannte Thema langsam ins öffentliche Bewusstsein. Dafür steht auch das Buch, über das wir heute sprechen wollen. Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, heißt es. Verfasst hat es der Göttinger Rechtsanwalt und Autor Achim Dörfer, der gleich bei uns zu Gast ist. Jüdischen Widerstand oder gar Rache scheint es während und nach dem Zweiten Weltkrieg kaum gegeben zu haben. Das zumindest ist die breite öffentliche Wahrnehmung. Der Göttinger Rechtsanwalt und Autor Achim Dörfer setzt sich in seinem neuen Buch mit diesem Thema auseinander. Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, heißt das Buch. Untertitel: Die Rache der Juden, das Versagen der deutschen Justiz und das Märchen deutsch-jüdischer Versöhnung. Und ich bin in Göttingen jetzt mit Achim Dörfer verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dörfer.
Guten Tag aus Göttingen.
Sie selbst stammen aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Sie sind Enkel und Kind von Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Und Sie haben sich auch, das merkt man in Ihrem Buch natürlich sofort an, Sie sagen es auch schon immer, mit der Geschichte der Familie beschäftigt. Aber wie kam dann der Wunsch auf, sich mit diesem besonderen Aspekt nochmal auseinanderzusetzen?
Es kam irgendwann der Tag, wo ich gemerkt habe, dass bei aller teils sehr detaillierte Erzählung über das Schicksal der Juden in Deutschland, auch nach 1945, in den Lagern für Displaced Persons, das sehr eine Schilderung von äußeren Ereignissen war. Und mir fehlte da so dieses Innere. Was ist in den Leuten eigentlich vorgegangen? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass in meiner Familie eben auch sehr die äußeren Ereignisse erzählt wurden. Meine Großmutter kam dann aus dem Konzentrationslager zurück. Meine Mutter kam aus dem Versteck zurück. Man hat sich irgendwie in Leipzig wiedergefunden. Die Wohnung war ausgebombt. Man hatte irgendwie seine Habseligkeit. Man musste wieder auf die Füße kommen. Aber dieses ganze Innere, wie ging's einem dabei? Und wie ging's einem vor allem damit, ja jetzt auf einmal unter lauter Mördern leben zu müssen? Das hat mir komplett gefehlt und das ist mir irgendwann aufgefallen. Und dann dachte ich, naja, also das ist ja auch für mich eine Unehrlichkeit. Ich möchte es gerne wissen. Ich möchte auch gerne so eine Haltung dazu haben. Ich möchte auch gerne Haltung lernen von meinen Vorfahren. Und ich möchte auch gerne Haltung dazu an meine Kinder weitergeben, weil es dann ja auch wiederum um ein Selbstbild geht. Möchte ich ein Selbstbild als Opfer haben oder möchte ich ein Selbstbild als ein Mensch haben mit allen Gefühlen, der einer Gruppe angehört, die all die Gefühle haben kann und auch soll, wie sonst auch.
Dieses Bild, was Sie gerade da heraufbeschworen haben, dass die Juden wie Opfer, also wie Schafe zur Schlachtbank geführt wurden, warum hat sich das überhaupt so in den Vordergrund gedrängt in der öffentlichen Wahrnehmung? Wollte man die Juden als Opfer beschreiben?
Also das nahm zum Teil seinen Ausgang auch von Juden selbst. Also auch Hannah Arendt zum Beispiel hat dieses Bild benutzt, weil es unterschiedliche Erlebnissphären da auch gab. Ich sage in meinem Buch, Hannah Arendt hätte halt von ihrer Upper West Side Wohnung ja nur nach Brooklyn fahren müssen, ein paar Kilometer. Da hätte sie dann einen Schneider gefunden, der im Widerstand war, der johlend unter dem Tor von Buchenwald durchgefahren ist, in dem Mercedes des ehemaligen KZ-Aufsehers und dessen Frau eingeschüchtert hat, die ihn vorher hatte verprügeln lassen. Aber diese Welt, dieser Widerstand, das war eben denen, die auf der intellektuellen Ebene erstmal die Erzählung geleistet haben und das Geschichtsbild geprägt haben, auf jüdischer Seite kaum bekannt. Und dann kam ein starkes Interesse der Mehrheitsgesellschaft natürlich dazu, nach dem Motto, wir haben zwar Europa in Schutt und Asche gelegt, aber dann kamen ja die Trümmerfrauen und wir haben zwar Hitler gehabt, aber wir hatten auch den Widerstand, quasi diesen Widerstand so deutsch zu branden, obwohl eben der nicht-jüdische Widerstand proportional viel geringer war als der jüdische Widerstand. Und das zieht sich ja bis heute durch in Straßennamen und so weiter. Da kommen ja jüdische Widerstandskämpferinnen und Kämpfer gar nicht vor.
Aber dabei haben Sie ja ganz viele Beispiele dafür gefunden. Schon der Titel Ihres Buchs, der führt ja eigentlich mitten ins Thema. Das ist nämlich ein Zitat. Mögen Sie uns mal eine Geschichte erzählen, damit man mal versteht, was Sie da herausgefunden haben?
Also dieses Zitat ist von Chaim Miller. Der gehörte der jüdischen Brigade in der britischen Armee an, die immer gerne nach Norden wollten, zunächst in Nordafrika aber eingesetzt waren, dann nach Norditalien verlegt worden sind, von dort auch nach Deutschland weiter wollten, um wirklich selber in Deutschland im Krieg zu kämpfen. Es kam dazu nicht, aber die haben danach 1945 mithilfe des jugoslawischen Geheimdienstes, mithilfe von Listen der Amerikaner, mithilfe von eigenen Recherchen Hunderte und Hunderte von schwersten Nazitätern in Norditalien aufgespürt, haben sie in so einer Art rechtsförmigen Verfahren dann verhört und danach liquidiert. Also eine ganz machtvolle Aktion, weil ihnen zugleich klar war, sie sind ja teilweise dann auch nach Deutschland gereist, haben sich dort die alliierten Gerichtsprozesse angeschaut und wurden gewahr, die Deutschen setzen das nicht fort. Es findet gerade eine kalte Amnestie statt. Es bildet sich eine Rattenlinie, die berühmte Rattenlinie durch Italien nach Südamerika, wo also schwerste Nazitäter auch flohen. Und denen war dann klar, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und die haben es selber in die Hand genommen. Und die haben in ihrem Zeitraum deutlich mehr Verfahren durchgeführt als die gesammelte deutsche Justiz.
Unglaublich. Ja. Sie nennen ja auch ganz am Anfang Ihres Buchs oder relativ am Anfang erzählen Sie von Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds, der in Israel und in den USA sehr bejubelt wurde, weil sich Jüdinnen und Juden darin mal als mächtig dargestellt sehen. Und hier ist auch gerade ein Film im Kino Plan A mit August Diehl. Da geht es auch um so eine Gruppe Holocaust-Überlebender, die eine Racheaktion planen. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema langsam eher in der Öffentlichkeit ankommt?
Ich hoffe, es kommt eher in der Öffentlichkeit an. Ich hoffe auch, dass ganz praktische Schritte jetzt mal endlich kommen, dass man auch mal Straßen nach Eva Mamlock zum Beispiel benennt, die mit 14 auf das Hertie-Kaufhaus am Halleschen Tor in Berlin geklettert ist, um dort Nieder mit Hitler draufzuschreiben. Danach ins KZ kam, aus dem KZ wieder raus, weitergekämpft hat. Also die ist mindestens so bewunderungswürdig wie Sophie Scholl. Aber für Sophie Scholl gibt es viele Schulen und Straßen. Für Eva Mannenmark gibt es nur einen einzigen Stolperstein. Ich hoffe also, dass sich da was ändert. Und es hat sich ja eigentlich auch für mich ganz persönlich auch die Sicht auf den Film von Quentin Tarantino geändert. Ich habe das damals für so eine Art Phantasma gehalten, weil es ja auch so im Brechtschen Sinne quasi so etwas so entrückt ist, verfremdet ist, schon in der Besetzung, also Til Schweiger als Jude, den man ja aus ganz anderen Rollen dann auch kannte. Und auf einmal im Nachhinein wurde mir klar, boah, das stimmte ja alles, was da drin war. Diese ganzen, was uns ein Quentin Tarantino als Fantasien vorgestellt hat, so war's. Also das stimmt und es stimmt auch der jetzige Film Plan A. Das war aber eine andere Gruppe, die sogar noch mehr wollte, nämlich 6 Millionen Deutsche umbringen. Und dazu ist es zum Glück aber auch nicht mehr gekommen.
Herr Dörfer, wie haben Sie eigentlich recherchiert? Wie haben Sie diese Geschichten rausgefunden, wenn die so, ich will nicht sagen unter den Teppich gekehrt, das klingt so banal, aber wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe mir im Grunde alles besorgt, was so an Selbstzeugnissen da war. Es haben ja zum Glück einige Leute, die in den verschiedenen Gruppen waren, auch Dinge geschrieben. Dann gab es Ansätze von Reportagen dazu, zum Beispiel von John Cantara, der dann in das Kibbutz der Widerständler nach Israel gefahren ist und dort Interviews geführt hat. Das ist aber dann so im Sande verlaufen. Der hat das auf seinem Blog veröffentlicht. Dabei hätte das damals natürlich schon größere Resonanz haben müssen. Und ich habe auch schon mit Leuten direkt und indirekt gesprochen. Also im jüdischen Altenheim, mit einer Doktorandin, die viele ältere jüdische Menschen interviewt hatte, weil man muss ja dann auch direkt ran, man muss diese Fragen stellen, sie sind ja oft vorher gar nicht gestellt worden.
Konnten Sie denn das auch in Ihrer Familie dann tun? Denn Sie haben ja gesagt, die haben gar nicht so viel darüber gesprochen, was Sie so im Innersten bewegt haben. Haben Sie das jetzt nachholen können mit Ihrer Mutter?
Ich habe es ganz wenig nachholen können, weil nur sozusagen die Verwandtschaft bedeutet da nicht unbedingt eine Offenheit. Mhm. Die Offenheit hängt zusammen mit der psychischen Verfassung der jeweiligen Person. Und das kann auch jemand ganz Fremdes sein. Und ich glaube, dass meine Mutter auch vor vielem geschützt wurde. Meine Großeltern haben so eine Art Fantasiewelt aufgebaut, die längst nicht so bedrohlich war. Meiner Mutter waren viele historische Tatsachen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass auch sie als Halbjüdin natürlich für die Ermordung direkt vorgesehen war. Das war ihr so gar nicht bewusst. Und dann hatte ich ein interessantes Erlebnis mit meinem Onkel, der dann aber sehr schnell das Thema brachte auf die Unterdrückung, die dann in der DDR gleich einsetzte. Man hatte zuvor ja einen Elektro-Großhandel, wurde dann also als Kapitalist da auch gleich wieder verfolgt und ist dann wiederum geflohen, um Ausbildungschancen im Westen zu haben. Das war für ihn näher, das war für ihn leichter zu verarbeiten. Bei dem anderen war er auch noch sehr klein. Also in meiner Familie war es schwer. Aber mit anderen bin ich da schon ins Gespräch gekommen und komme auch jetzt nachträglich noch mit ganz vielen ins Gespräch.
Das heißt, Sie haben auch schon viele Reaktionen darauf bekommen. Ja. Was denn zum Beispiel?
Also die tollste Reaktion der letzten Tage jetzt mal von jüdischer Seite war, dass eine Mitglied, auch Shoah-Überlebende aus meiner Gemeinde, hatte mich auch im Radio gehört und sagte, ah, super, genau das, so hätte ich es auch mal sagen müssen. Das war alles von A bis Z richtig. Also auch so diese, das war auch ein bisschen mein Impetus. Also ich, der ich dann die Stärke habe, auch Dinge mal ein bisschen härter und deutlicher auszusprechen, auch für die Generation vor mir und die Menschen in meiner Generation, die vielleicht noch stärker traumatisiert sind, es aber mal auszusprechen, für die auch auszusprechen, die es eben nicht aussprechen können. Und also auch gerade von jüdischer Seite habe ich nur zustimmendes Feedback bekommen.
Und in einer Göttinger Schule wird Ihr Buch auch gelesen, nicht? Das ist doch auch ein schöner Effekt.
Das ist ein schöner Effekt. Ich bin dann quasi der Hauptredner am Gedenktag des 27. Januar im Rathaus. Das wird sogar jetzt von Tag zu Tag weiter aufgebaut. Zuletzt hat die Initiative Bündnis gegen Rechts auch noch für Musikuntermalung gesorgt. Ich habe gerade heute mit Daniel Kempin aus Frankfurt haben wir 4 Lieder ausgesucht, die da auch noch stattfinden werden. Gleich im ersten Lied wird die Maschinenpistole eines jüdischen Partisanen besungen, die möglichst genau funktionieren und möglichst viele Deutsche erschießen soll. Also ja, das schockiert etwas, aber auch das wollen wir noch so ein bisschen runder machen.
Achim Dörfer, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen, sehr gerne.
Das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen beim Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Wer gern Krimis liest wie ich, der findet auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur wirklich immer tolle Empfehlungen. Und manche Autoren, die sind schon sowas wie Stammgäste auf dieser Liste, etwa Attica Locke mit den Texas-Krimis, die auf ganz zeitgemäße Weise vom alten und neuen Rassismus in den USA erzählen. Jetzt hat der Polar-Verlag Attica Lockes Debüt Blackwater Rising nachgereicht, in diesem Monat ganz neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Liste und Jurymitglied Sonja Hartl verrät, warum ihr das Buch so gut gefällt.
Neue Krimis.
Der Anwalt Jay Porter wollte eigentlich nur seiner schwangeren Ehefrau eine Mondscheinfahrt auf dem Bayou zum Geburtstag schenken. Aber dann hören sie auf einmal Schreie und Schüsse und entdecken eine Frau im Wasser. Nur widerwillig zieht Jay diese Frau an Bord ihres kleinen Bootes, denn er weiß, es kann einfach nur Ärger bedeuten, wenn ein schwarzer Mann mit einer weißen Frau in Verbindung gebracht wird. Da ist es dann auch egal, ob er sie gerettet hat oder nicht. Und tatsächlich wird Jay schon bald darauf verfolgt, bestochen und letztlich auch bedroht. Blackwater Rising ist das Debüt von Attica Locke, von der zuvor schon zwei Kriminalromane in deutscher Übersetzung erschienen sind. Und in diesem Buch findet man schon vieles, was dann die nachfolgenden Werke auszeichnet. Und das ist natürlich zuallererst der Handlungsort. Es ist wieder Ost-Texas und dieses Mal geht es in die 1980er Jahre. Da schlägt sich der Anwalt Jay trotz seiner Uni-Abschlüsse so durch. Er vertritt hauptsächlich Zivilklagen, um irgendwie seine Miete bezahlen zu können. Außerdem hadert er auch mit der Wut und der Scham, die sich in ihm aufgestaut haben. Denn auch er hat einst gekämpft für den großen Traum der Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß, für Black Power und für eine gerechtere Verteilung. Aber dann ist er dem Gefängnis gerade soeben noch einmal entkommen und seither will er bloß nicht auffallen. Aber diese Paranoia von damals, die kann er einfach nicht abschütteln. Es ist diese Paranoia, die in Blackwater Rising für einige Spannung sorgt, denn Jay weiß nicht, warum er auf einmal von einem Auto verfolgt wird. Er weiß nur eins, er kann keiner staatlichen Autorität trauen. Bei diesen Verfolgungsjagden, bei Jays konstanter Angst, musste ich bei Blackwater Rising an die großen Paranoia-Thriller der 1970er Jahre denken. Doch hier kommt eben noch etwas dazu. Jay ist schwarz. Und er hat diesem Staat niemals vertraut. Er weiß, dass Polizei und Justiz ihm keinen Schutz oder gar Gerechtigkeit bieten. Das ist die Erfahrung seines Lebens. Und dazu kommt nur noch ein Verrat während seiner Studentenzeit, der so tiefe Zweifel an seiner Menschenkenntnis in ihm gesät hat, dass er sich selbst einfach nicht mehr vertrauen kann. Und dadurch durchzieht dieses Buch so eine doppelte Paranoia, die Attica Locke kunstvoll in das Leben in Ost-Texas in diesen Jahren einbettet. Und diese doppelte Paranoia macht auch die Figur von Jay Porter so interessant, dass ich am Ende des Buchs auf ein Wiedersehen mit ihm hoffe.
Und das Buch von Attica Locke, Blackwater Rising, haben Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Stuttgarter Polar Verlag und neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Und alle Empfehlungen für den Monat Dezember, die finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie Fragen haben zu unseren Krimis, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der unglaubliche Erfolg von Elena Ferrante und ihrer Neapel-Saga überdeckt ja eigentlich fast ein bisschen, was es noch so alles an aufregender zeitgenössischer Literatur aus Italien gibt. Umso besser, dass Maike Albart das immer schön im Blick behält und jetzt offenbar ein echtes Fundstück mitgebracht hat. Das ist im kleinen Freiburger Verlag Non Solo erschienen, die Tschechow-Leserin von Giulia Corsalini. Maike Albart, das klingt fast so ein bisschen nostalgisch, finde ich, oder betulich. Wer ist diese Tschechow-Leserin?
Ja, man hat so den Eindruck, als mache sich ein Lehnstuhlgefühl genau breit. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine sehr umtriebige 40-Jährige. Sie heißt Nina, kommt aus Kiew. Ihre Familie ist in Not. Der Mann muss in ein Pflegeheim, ist schwer krank und die Tochter braucht Geld für ihr Studium. Also so eine ganz typische Zwangslage von vielen Osteuropäern. Und sie kann Italienisch, ist hochgebildet, geht nach Macerata in den Marken und hat dort eine Stelle als Pflegerin, sogenannte Badanti, versorgt eine Diabetikerin rund um die Uhr und flüchtet sich dann manchmal in Momenten, in denen sie ein bisschen frei hat, in die Bibliothek der Slawistik. Und da leuchtet so eine Gegenwelt auf, die mit Tschechow zu tun hat.
Also ganz das Gegenteil von betulich, diese Geschichte, sondern so mitten aus unserer Zeit. Und Italien ist ja auch tatsächlich von Migration stark bewegt. Und ich nehme an, das ist auch ein großes Thema, wahrscheinlich in der zeitgenössischen italienischen Literatur. Ist das jetzt nochmal anders, wie diese Autorin das Thema behandelt?
Ja, Giulia Corsalini hat einen ganz anderen Ansatz. Es gibt tatsächlich dieses Phänomen der Migrationsliteratur. Das sind oft Erfahrungsberichte, die sehr dramatisch sind, die auch ihre Berechtigung haben. Die sind wichtig, aber da gibt es wenig Formwillen. Und bei ihr ist es ganz im Gegenteil so, dass sie sehr stark über die Form die Geschichte vermittelt und trotzdem einen Blick auf die sozialen Verhältnisse hat. Sie wählt ja eine Ich-Figur, diese Nina erzählt selbst und hat eine ganz sachliche Art, die Verhältnisse in den Blick zu nehmen. Und das macht die Qualität auch aus, dieses Romans. Die Handlung ist zum Teil nur so angedeutet. Es ist ganz unklar, was für eine Beziehung sie zu ihrem Mann hat, der todkrank dort in Kiew geblieben ist. Es deutet sich auch etwas an mit dem Ordinarius de Felice. Also die Figuren sind extrem plastisch und auch vielschichtig. Es gibt so eine Bibliothekarin oder dann die Nachfolgerin von Nina bei dieser kranken Frau, die heißt Lisaveta und die begleitet sie dann zur Ausländerbehörde und diese labyrinthischen Verfahren, die man da bewältigen muss, auch im Grunde genommen die italienische Klassengesellschaft, die damit rechnet, dass es Herrscharen von Hilfskräften gibt, die diese ganze Pflege übernehmen. Das wird alles indirekt sehr spürbar, aber vermittelt sich sehr stark über die Innenwelten dieser Heldin, die eben selbst auch das Wort ergreift und deswegen uns ihren Blick auf Italien zeigt.
Und die ja offenbar eine recht komplexe Figur auch ist oder auch ein bisschen in sich gebrochen. Spiegelt sich denn das auch im Stil, also wie das geschrieben ist, dieses Buch?
Ja, sie ist fast so eine tschechowsche Figur. Mhm. Es herrscht, und das hat mich von der ersten Zeile an wirklich gepackt, zu einer Atmosphäre des Ungefähren. Es gibt so etwas ganz Schwingendes, auch im Satzbau. Manchmal hat sie Vergleiche. Sie kann Italienisch, also hat einen Begriff von dem Land, in dem sie ist und auch dadurch eine ganz bestimmte Art der Haltung. Und dann hat sie aber diesen Tschechow, das ist wie so ein Echoraum, der sich für sie eröffnet. Das sind andere Welten, das ist die Fähigkeit mit Sprache auch dieses Ungewisse zu fassen. Und sie ist in ihren Beziehungen sehr gebrochen. Also sie scheint so ein bisschen im Fallen, im Kippen zu sein. Aber das sich vergewissern, auch durch das Schreiben, durch einen Essay, durch das Nachdenken über Tschechow, das hilft ihr. Also es gibt eine nächste Ebene. Und gleichzeitig ist sie dann, als sie nach Italien wieder zurückkehrt, so gefangen genommen von dieser Migrationsgeschichte der Lisaveta, dass sie da auch nicht rausfindet. Also es ist auch ein Roman über Versäumnisse und über dieses tschechowsche Lebensgefühl, selber eigentlich nicht die Akteurin zu sein. Und das gerät hier auf sehr interessante Weise auch stilistisch ins Flirren. Und ich glaube, dass die Corsalini vielleicht Dozentin ist. Sie ist an der Uni in Recanati, also auch in den Marken für Slavistik, denn da kennt sie sich wirklich sehr gut aus.
Also das klingt so, als ob ich auch gleich Lust hätte, das zu lesen. Wo ist denn so ein besonderes Buch? Ist ja jetzt in diesem kleinen Verlag, ich habe es schon gesagt, Non Solo in Freiburg. Das klingt, als wären das auch sehr italophile Verleger. Was ist das für ein Verlag?
Das ist ein ganz bemerkenswertes Unterfangen. Es sind Freundinnen. Alessandra Ballesi Hansen, eine Italienerin, die lange an der Uni war, hat 2017 den Entschluss gefasst, dieses Haus zu gründen. Und diese Damen sind extrem aufmerksam und wollen junge Stimmen eigentlich oder andere Stimmen von Italien vermitteln. Und es ist so ein Blick auf das Land. Das hat nichts zu tun mit dem, was wir häufig im Kopf haben, mit Pizza, Mandoline, Spaghetti, Meer, Licht. Es gibt Licht, aber es ist eben die Brechung, die hier interessant ist bei Corsalini. Und sie hatten auch schon andere Schriftstellerinnen wie Ijaba Shego im Programm, das ist eine Afro-Italienerin, oder ein Fundstück wie Nicola Pugliese, das fand ich auch einen ganz tollen Roman über Neapel, in dem es immer nur regnet. Und wichtig ist vielleicht auch, dass sie einen Blick haben auf die kleinen Verlage in Italien, denn ursprünglich ist Corsalini bei Notte Tempo erschienen. Das ist auch ein ganz tolles Unternehmen in Mailand, die Bücher machen für Frauen mittleren Alters in großen Buchstaben, die nachts leichte okay. Bücher, also nicht schwergewichtige, schon gewichtige, aber die nicht viel wiegen im Wortsinn, im Bett lesen wollen. Und dass sie dafür ein Gespür haben, das zeichnet Non Solo in Freiburg eben aus. Und da haben sie so etwas wie die Corsalini entdeckt und das ist toll.
Maike Albart über den Roman Die Tschechow-Leserin von Giulia Corsalini, aus dem Italienischen übersetzt von Ruth Mader-Koltai und erschienen im offenbar sehr bemerkenswerten Non Solo Verlag aus Freiburg. Filme, die von Gedichten inspiriert sind, das ist eigentlich eine uralte Form, die seit einiger Zeit aber wiederentdeckt wird. Angefangen hat es mit lyrischen Kurzfilmen, schon Anfang der 1920er Jahre. Manhattan hieß das erste filmische Großstadtporträt. Das war eine Liebeserklärung an New York, an die Wolkenkratzer und das moderne Leben überhaupt. Inzwischen gibt es auf der ganzen Welt Festivals, die sich mit diesem Kurzfilmgenre beschäftigen. Und Astrid Meierle nimmt sie heute Abend in ihrem Zeitfragen-Feature mit in diese zauberhafte Welt.
Die Anfänge des Poetry-Films fallen beinahe mit den Anfängen der Filmgeschichte zusammen. Thomas Zante Giacomo vermutet, dass Gedichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts wegen ihrer Kürze und Bekanntheit als Filmvorlagen besonders attraktiv erschienen. Die Geschichte war dadurch bereits populär, sodass das Publikum dem Film überhaupt folgen konnte. Denn bewegte Bilder waren ein völlig neues Medium und die Sehgewohnheiten unterschieden sich sehr von den heutigen. Dass man auf Gedichte zurückgriff,
das könnte auch damit zusammenhängen, dass die ersten Filme ja keine Zwischentitel hatten. Also sie wurden noch von Filmerklärern erklärt und die Geschichten mussten erzählt werden. Und so war es dann auch gut, wenn natürlich das Publikum schon die Geschichte kannte, auswendig kannte vielleicht.
The Night Before Christmas von Clement Clark Moore gehörte in den USA zu den populärsten Gedichten überhaupt. Viele Erwachsene und bereits Kinder kannten zumindest den Anfang oder Teile davon auswendig.
'Twas the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there.
Ein kleiner Junge erzählt von den Vorbereitungen, die er und seine Familie für den Weihnachtsmann treffen.
Ein Ausschnitt aus unserem Zeitfragen-Feature Magischer Raum mit E-Piano und Kühlschrank, das Genre der Poesiefilme in den Zeitfragen-Literatur, heute um 19.30 Uhr.
Adventskalender.
Ich bin Stefanie von Oppen, Literaturredakteurin bei der Lesart. Ich verschenke dieses Jahr Der Ruf des Seevogels von Adam Nicholson. Papageientaucher, Trottellummen, Dreizehenmöwen, Albatrosse, Sturmtaucher sind die Protagonisten dieses Buches. Seevögel, die den Autor von Kindesbeinen an fasziniert haben. Er wuchs an der schottischen Küste auf und ließ sich von seinem Vater in seiner Begeisterung für Meeresvögel anstecken. 10 umfangreiche Vogelporträts, die von großem Wissen und Beobachtungsgabe zeugen, hat er für diesen Band verfasst. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, welche wunderbaren Eigenschaften, Fähigkeiten, Überlebensstrategien diese Tiere haben. Es geht um fantastische Luftakrobatik, um hohe Intelligenz und die perfekte physische und psychische Abstimmung auf Planet und Ozean, um auf das kunstvollste gebaute Nester oder Vögel, die bis zu 50 Jahre alt werden. Auch den frühen Forschern dieser faszinierenden Spezies und dem Verhältnis von Walfängern oder Indianern zu ihnen ist der Autor auf der Spur. Das ganze Buch zeugt von seiner großen Liebe und Respekt zu und vor seinem Sujet. Ich schenke Der Ruf des Seevogels von Adam Nicholson meinem Vater. Wie der Vater des Autors ist er ein begeisterter Ornithologe und hat diese Faszination seinen Kindern weitergegeben. Wir sind zwar nicht bis auf die Hebriden gefahren, um Vögel zu beobachten, aber oft sind wir im Sommer ganz früh morgens mit dem Fernglas zur Elbe aufgebrochen, haben uns vorsichtig herangepirscht, die Vögel in Büschen und Wiesen erspäht, Melodien erlauscht und zugeordnet. Weniger waren es natürlich Möwen und Albatrosse als Buchfinken, Rotschwänze, Lerchen oder Pirole. Auf seinen Reisen ans Meer hat mein Vater aber sicher auch mal Möwen- und Papageientaucher gesehen. Und seinen Garten hat der heute 80-Jährige so angelegt, dass möglichst viele Vögel dort brüten können.
Einen Keller voller Bücher, die mal verboten waren, den gibt es in der Berliner Buchhandlung Der Zauberberg. Die liegt in Friedenau, dort, wo auch Günter Grass lang gewohnt hat und wo man Hertha Müller samstags manchmal auf dem Wochenmarkt treffen kann. Einer der Inhaber dieser Buchhandlung ist Gerrit Schof und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Herr Schof, guten Morgen.
Guten Morgen.
Kommt das denn noch vor, dass da Kunden bei Ihnen reinkommen und sagen, darf ich mal in Ihren Keller gucken? Oder ist das quasi mehr oder weniger ein bisschen vergessen?
Der Keller ist überhaupt nicht vergessen. Nur durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber in der kurzen Phase, wo es wieder ein bisschen normaler war, waren tatsächlich wieder regelmäßig Gruppen da und haben sich das angeguckt.
Da kommen auch Schulklassen mal und gucken,
genau,
normalerweise.
Immer im April zum Welttag des Buches kommen viele. Dieses Jahr aber leider nicht.
Dieses Jahr ist alles anders, aber das Weihnachtsgeschäft hoffentlich gut. Haben Sie schon so Trends irgendwie, dass die Leute viel Trostbücher haben wollen? Oder was brauchen die jetzt im zweiten Pandemiejahr?
Nein, also Trends können wir tatsächlich nicht feststellen, keine einzelnen Titel, die jetzt besonders gut gehen. Also in der Breite ist diesmal die Kraft bei uns.
Sind denn die drei, die Sie für uns ausgesucht haben, auch welche, die Sie jetzt für Weihnachten empfehlen?
Ja, unbedingt.
Ja, womit fangen wir denn an? Vielleicht Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft. Da habe ich gesehen, gibt es sogar ein Blurb, also ein Empfehlungszitat von Barack Obama für dieses Buch. Was glauben Sie, warum der das so toll findet?
Das war tatsächlich auch der Grund, warum ich es gelesen habe, weil die Empfehlungen von Obama haben mich tatsächlich noch nie enttäuscht und auch in diesem Fall nicht. Ja, ich würde sagen, das ist das Buch zur Klimakrise. Also ich finde, gut geschriebene Romane, so wie dieser hier, also holen mich viel mehr ab als viele Sachbücher. Ja? Und hier steigt man tatsächlich gleich sehr hart ein. Also in der nahen Zukunft gibt es eine große Hitzewelle in Indien. Sowas, was wir in Kanada hatten, glaube ich, letztes Jahr mit über 50 Grad. Bloß in Indien hat es halt härtere Auswirkungen. Millionen Menschen sterben und daraus entstehen dann viele Prozesse, die in dem Buch dann sehr, sehr anschaulich beschrieben werden. Der wichtigste ist halt dieses Ministerium für Zukunft, das halt bei der UN so ein neues Ministerium gegründet wird, was die Interessen der zukünftigen Generationen, also der Milliarden von Menschen, die nach uns kommen werden, berücksichtigen soll. Ja, und als ich das gelesen habe, dachte ich, vielleicht hat ja einer der Bundesverfassungsrichter das auch gelesen, weil das ja in dem wegweisenden Urteil auch so eine Rolle spielte, dass die zukünftigen Generationen halt stärker in den Fokus kommen sollen. Und da ist dieses Buch tatsächlich ein ganz starkes Hilfsmittel.
Und auch packend, nicht nur so ein Thesenroman, nehme ich an, wenn Barack Obama
Nein,
das
empfiehlt. Nein, tatsächlich. Also es gibt eine indische Terrorgruppe, die sich daraus entwickelt, die dann weltweit Anschläge durchführt. Also da sind ganz viele Handlungsstränge, ganz viele Mosaiksteinchen, die dann für mich eine sehr, sehr anschauliche, plausible Zukunft erzählen.
Mit dem Klima und auch mit der Zukunft hat auch ein Buch von Harald Welzer zu tun, der ja auch schon viel über das Klima geschrieben hat, der Soziologe und Bestsellerautor. Nachruf auf mich selbst, darüber habe ich schon viel gehört. Warum sind Sie begeistert davon?
Na, ich bin grundsätzlich von jedem Buch von Harald Welzer begeistert. Hier fand ich das wirklich ganz beeindruckend. Also ich hatte nicht vorher wahrgenommen, dass der Herr Welzer im letzten Jahr einen Herzinfarkt hatte. Und hier in seinem Buch erfährt man, dass er wirklich nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hatte, zu überleben. Und diese Erfahrung der eigenen Endlichkeit verbindet er in diesem Buch, also typisch Welzer-mäßig, jetzt wieder so mit einer Analyse unseres Gesellschafts-Wirtschaftssystems. Und ich finde, er bringt dann tatsächlich sehr gut nachvollziehbare Gleichnisse, dass er sagt, also wenn man selber so diese Endlichkeit erfährt, dann automatisch ändert sich das eigene Leben, man wird entspannter, man ist nicht mehr so unter Druck, man lässt auch mal Sachen sein und er meint, genau das wäre halt genau das Wichtige, dass das in unseren Gesellschaften stärker zum Tragen käme, dass wir tatsächlich nicht alles machen, was wir unter unserem Druck immer denken, machen zu müssen, sondern desto weniger wir machen, desto besser wäre es für die Gesellschaft, für die Umwelt und allem. Und das war wirklich im Endeffekt ein sehr, sehr hoffnungsmachendes Buch.
Und er regt, glaube ich, auch so ein bisschen dazu an, das eigene Leben mal vom Ende her zu betrachten, was genau. Ja, glaube ich, auch für die Feiertage nicht die schlechteste Beschäftigung
genau.
wäre, wenn man das mal macht.
Ja,
oder man liest an den Feiertagen Simon Raven, Die Reichen zahlen spät. Das ist wohl so eine Wiederentdeckung aus einem ganz kleinen Verlag, einer Romanreihe. Und die Wiederentdeckung hat sie offenbar überzeugt.
Ja, so klein ist der Verlag nicht mehr. Also ebenfalls von den Büchern, die er herausbringt, ist es schon ein richtig großer, toller Verlag, finde ich, weil das ist jetzt die zweite, in Deutschland, glaube ich, nie angekommene Reihe von englischen Autoren ist. Die erste war von Anthony Powell, das waren 12 Bände. Und jetzt sind es 10 Bände von Simon Raven, die beide so englische Gesellschaftsporträts so der letzten 100 und hier vielleicht der letzten 50 Jahre machen, des letzten Jahrhunderts allerdings. Und der Simon Raven macht in seinen Büchern tatsächlich, oder schafft es in seinen Büchern, die englische Gesellschaft sehr amüsant, aber auch sehr, sehr böse so darzustellen, dass man viele, viele neue Aspekte entdecken kann. Und jedes seiner Bücher jetzt von den 10, 4 sind bereits erschienen, hat ein anderes Thema, hat andere Helden der Geschichten, also vom indischen Unabhängigkeitstag 1947 über die ersten Besatzungssoldaten in der Bundesrepublik und dem Kalten Krieg. Es ist wirklich sehr weit und sehr, sehr interessant geschrieben.
Also amüsant, interessant und nachdenklich, die Buchtipps von Gerrit Schoof, einem der Inhaber der traditionsreichen Buchhandlung der Zauberberg in Berlin-Friedenau. Vielen Dank und jetzt schnell zurück zum wilden Weihnachtsgeschäft.
Jawohl, danke, tschüss.
Ganz weihnachtlich geht es auch gleich nach 11 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur zu. Dann stellen wir Ihnen nämlich die wichtigen Weihnachtsalben vor und Weihnachtskantaten aus mitteldeutschen Archiven.